Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Wallwitz. Es ist 2024, das Superwahljahr, denn dieses Jahr dürfen 45% der Weltbevölkerung an die Wahlurnen treten und ihre Stimmen abgeben. Doch was hat so ein Ausgang einer Wahl überhaupt mit dem Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen zu tun und vor allem, wie positioniere ich mich hier als Investor? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Christina Bambach und mit mir zusammen im schönen, kalten Sommerbüro sitzt unser Gründer und Lead-Portfolio-Manager Georg von Wallwitz.
Hallo Christina.
Und mir gegenüber sitzt unser Chefvolkswirt, hallo Johannes Meyer.
Hallo zusammen.
Ja, die wohl bedeutendste Wahl steht noch bevor in diesem Superwahljahr. Am 5. November wird ein neuer US-Präsident oder eine neue US-Präsidentin gewählt. Es lassen sich auf jeden Fall schon sehr viele Auf- und Abs erkennen. Sehr viele Schlagzeilen finden wir in der Zeitung. Doch die Börse ist ja so ein bisschen cool geblieben und unbeeindruckt, oder Georg? Lässt es die Börse aktuell noch kalt?
Ja, sie ist noch etwas orientierungslos, weil natürlich da eine Kandidat der Republikanischen Partei ohnehin wahnsinnig unberechenbar ist. Also das ist ja quasi sein Markenzeichen und er lebt so ein bisschen vom Chaos natürlich. Und wäre er berechenbar, würde ihn natürlich kein Mensch mehr wählen. Daher reagiert natürlich auch die Börse nicht wirklich, weil man weiß nicht, was kommt. Und ohnehin ist jetzt nach den Umfragen, die es aktuell gibt, ist es ein völliges Kopf-an-Kopf-Rennen und es ist völlig offen, wie das ausgeht. Und insofern wäre sich sozusagen jetzt für den Wahlausgang zu positionieren, wäre ein reines Glücksspiel.
Ja, und dazu kommt ja, dass ein möglicher Wahlsieg Trumps ja nicht nur negativ für die Börsen sein muss. Da schaut man so ein bisschen ja auf das Wahlprogramm. Was hat er denn eigentlich vor? Und da kann man ja eigentlich zwei Felder ausmachen. Das eine relativ klar positiv für US-Unternehmen vor allem. Er will ja Regulierung abbauen, er möchte die Steuern senken, er möchte die Energiekosten senken. Das ist ja erstmal alles positiv sogar für US-Unternehmen. Und auf der anderen Seite eben alles, was er an restriktiven Maßnahmen vielleicht für die Wirtschaft plant, in der Migrationspolitik, auf der Zollpolitik. Das wiederum ist dann eher negativ, vielleicht sogar für europäische Aktien, Unternehmen und auch die Staatsanleihen.
Das heißt zusammengefasst, ein Trump-Sieg wäre gar nicht so schlecht, vor allem für US-Aktienbörsen, aber eher negativ eben für die Anleihenseite und europäische Unternehmen.
So kann man es zumindest sehen. Georg hat ja schon ausgeführt, sicher kann man sich natürlich nicht sein. Die Unberechenbarkeit ist hoch, aber so die letzten Tage legen zumindest nahe, dass die Börsen in diese Richtung dann spekulieren würden.
Ja, wenn dann das doch nicht so viel Einfluss hat, frage ich mich, es gibt ja eine Börsenweisheit, die heißt, politische Börsen haben kurze Beine. Warum sagt man denn überhaupt, dass es so einen Einfluss hat? Und was bedeutet das? Georg, kannst du das vielleicht kurz erklären?
Also Börse hat natürlich viel auch mit Stimmungen zu tun und mit dem, was die Leute so reden, was die Moden sind. Und das ist halt das Gesprächsthema der Saison. Und das muss nicht unbedingt viel Substanz haben. Und ja, politische Börsen haben kurze Beine, hat man eben bei der letzten Trump-Wahl ja auch wunderbar gesehen. Da fiel die Börse ins Bodenlose am Tag nach der Wahl irgendwie um 5%. Aber irgendwie nach 2 Stunden ist sie wieder ins Plus gedreht und hat dann irgendwie mit plus 3% geschlossen. Also von daher ist es haben sie in der Tat kurze Beine. Manchmal reichen die eben auch nur für 2 Stunden. Im Fall von Brexit hat es, glaube ich, 3 Wochen gedauert, bis der Fall wieder zu Ende war. Also in der Regel ist man ganz gut aufgestellt als Spekulant, als sehr kurzfristiger Spekulant, sich gegen die erste Reaktion zu stellen, wie auch immer die sein mag, wahrscheinlich glättet sie sich innerhalb kurzer Zeit wieder aus.
Herr Johannes, du als Makroökonom hast ja häufig auch mit Prognosen zu tun. Wir merken es gerade in der Earnings Season, das, was unerwartet ist, ist ja das, was einen Kurs bewegt. Jetzt ist so eine Wahlausgang ja basiert ja auch auf Prognosen. Würdest du da zustimmen, dass so ein bisschen das ein Glücksspiel auf so eine Prognose ist, wenn ich mich dafür positioniere?
Zumindest kurzfristig sollte man das nicht tun, zumindest aus unserer Sicht als längerfristiger Investor. Und vielleicht aus makroökonomischer Sicht auch einer der Gründe, der dafür spricht, ist eben die Natur der Volkswirtschaft selber. Denn oftmals geht es ja, gerade wenn es um Wahlausgänge geht, dann um die Wirtschaftspolitik, die der ein oder andere Kandidat vielleicht machen möchte. Und wie wirkt das denn dann auf die Ökonomie? Ja, und da zeigt sich immer wieder, dass die Ökonomie eben keine triviale Maschine ist. Das heißt, wenn eine bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahme angekündigt oder vielleicht sogar verabschiedet wird, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass am Ende Y auch rauskommt, das man vielleicht vorher erwarten würde, sondern häufig reagiert die Ökonomie eher wie ein Organismus. Das heißt, man gibt einen Schock, eine wirtschaftspolitische Ankündigung oder Maßnahme ins System und dann ergibt sich da ein neues Gleichgewicht und das ist vorab oft nicht so leicht festzustellen, wo das genau liegen wird. Und deshalb ist es eben auch makroökonomisch gar nicht so sinnvoll, auf einzelne Maßnahmen, auf das Ergebnis, auf das volkswirtschaftliche Ergebnis einzelner wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu wetten. Und da gibt es sogar einen ganz bekannten Ökonom, der das so ein bisschen in Form formuliert hat. Das ist Herr Lukas, die sogenannte Lukas-Kritik. Der hat eben gesagt, ja, diese ganzen makroökonomischen Prognosemodelle gehen oftmals deshalb schief, weil genau in dem Moment, wo so etwas passiert, also die Wirtschaftspolitik sich nach links oder rechts dreht, verändert sich die Natur des Modells selber. Das heißt, wir Ökonomen sagen dann immer, die Parameter verschieben sich, auf denen eigentlich die Prognosen in der Vergangenheit basiert haben. Und dann gehen die Prognosen eben in der Zukunft daneben.
Georg, das war ja so ein bisschen jetzt die Auswirkung der Wirtschaftspolitik auf die Realwirtschaft. Würdest du das auch für die Finanzwirtschaft sagen? Das heißt, eigentlich müsste ja, wenn jetzt zum Beispiel höhere Schuldenstände sind oder auch die Wirtschaft sich in einer gewissen Weise anpasst, das auch eine Auswirkung auf Inflation, auf Zinsen, also auch auf Fiskalpolitik aus Staatsausgaben haben.
Also das hat es natürlich, diese Auswirkungen auf den gesamten Organismus, nicht? Die Wirtschaft ist eben besser als Organismus beschrieben, als eine Maschine. Und natürlich sind dann auch alle Teile betroffen, wie das in so einem Organismus so ist. Aber es ruckelt sich halt wieder zurecht und dann eben in einem neuen Gleichgewicht oder wie auch immer man es beschreiben möchte. Aber wichtig ist natürlich für den Anleger an der Stelle, dass eben immer unklar ist, was jetzt in den Kursen schon drin ist. Häufig wird natürlich viel antizipiert schon und dann heißt es eben, kommt plötzlich die nächste Börsenweisheit und wir haben ja für jede Situation eine Börsenweisheit und dann ist die Weisheit buy the rumor, sell the news. Also wenn es dann ist, dann geht man eben die Gegenposition ein von dem, was eigentlich fundamental gerechtfertigt wäre. Von daher passt das eben dann auch nicht immer zusammen, das, was eben makroökonomisch gerechtfertigt ist von dem, was an der Börse passiert, weil eben da einfach sehr viel schon antizipiert wird. Und vielleicht kann man so ein bisschen sich am Beispiel der Ölbranche veranschaulichen. Ja, Trump hat 2016 gesagt, drill baby drill und wir bohren nach jedem Vorkommen, was uns irgendwie innerhalb der Reichweite ist und hat eine tolle Deregulierung und so weiter gemacht. Was war? Die Aktienkurse der Ölgesellschaften sind furchtbar schlecht gelaufen, als Trump an der Regierung war und die Ölproduktion ging zurück. Und seit Biden dran ist, der für Ökologie und grüne Wende steht, steigt die Ölproduktion und die Aktien der Ölgesellschaften laufen toll. Also man muss sich nicht immer einen rationalen Reim darauf machen können. Das, denke ich mal, weiß jeder, der an der Börse länger als 10 Minuten aktiv ist.
Ja, und in der Makroökonomie spielt oft noch die Zeit eine große Rolle, bis wann eben solche Effekte dann zu sehen sind. Wir haben es ja gerade schon andiskutiert. Kurzfristig hatte zum Beispiel der Brexit, war auch in den makroökonomischen Daten kaum zu sehen. Dann ist das ganze Thema schon fast so ein bisschen aus der Erinnerung verschwunden. Und wenn man jetzt im Rückblick auf die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens im Vergleich zu Europa schaut, jetzt 2024, also quasi 8 Jahre nach der tatsächlichen Entscheidung, jetzt tut sich die Lücke tatsächlich schrittweise auf. Großbritannien verliert im Vergleich zu Partnerländern gegenüber denen sie in der Vergangenheit eigentlich schneller gewachsen sind, verliert Wachstumstempo. Ja, und das zeigt dann eben noch, das ist ein makroökonomisch sehr langsamer Prozess, der da wirkt, und der ist an der Börse dann eben auch ganz schwer zu spielen, denn da sind eben eher Quartalszahlen oftmals der Maßstab und nicht so sehr, was passiert denn in 5 oder 10 Jahren.
Das heißt, wir umwidmen den Spruch und sagen, politische Börse haben langsame Beine.
Genau, das schreiben wir uns so auf.
Okay, also Juri, ich nehme daraus, du positionierst dich vor großen Wahlen eigentlich nicht. Du achtest weiter auf deine Schumpeter-Kriterien, auf unseren Kairos-Ansatz und lässt dich vor allem von der Bewertung leiten und nicht viel mehr von politischen Ereignissen.
Ja, also die politischen Ereignisse haben ein deutlich geringeres Gewicht, als ihnen gerne zugemessen wird, als eben Gegenstand der Konversation. Da redet man viel drüber und es wird auch viel darüber geredet. Und wir bekommen jetzt hier im Fondsmanagement auch praktisch jeden Tag irgendein Update aus Amerika angeboten, wo irgendein Experte sich zum Wahlausgang schon äußert. Also das muss man alles nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Wesentlich ist, wie ist eine Firma aufgestellt, hat sie ein gutes Produkt, ist da eine Nachfrage da, hat sie ihre Produktion im Griff, hat sie eine starke Marke. Das sind die Dinge, die sozusagen 90% ausmachen, und die alles, was dann aus der Politik kommt und so, das ist eher dann ein Rauschen. Aber für den langfristigen Investor in der Regel nur sehr am Rande interessant. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, wo dann eben beispielsweise einzelne Sektoren von politischen Entscheidungen plötzlich eben schon sehr stark beeinflusst sind, wie, was weiß ich, die Entscheidung aus der Kernenergie oder Kernenergie in Deutschland zu beenden. Das hatte natürlich enorme Auswirkungen auf die deutschen Versorger, nicht? Also politische Entscheidungen, die Auswirkungen hat. Aber Wahlen haben das in unseren Breitengraden, haben diese Auswirkungen eben in der Regel nicht.
Also da ist eben auch oder spielt auch eine Rolle, dass der wirtschaftspolitische Entscheidungsraum für die Politik oft deutlich geringer ist, als das vor der Wahl suggeriert wird. Also das sieht man auch immer daran, wenn man sich die Wahlprogramme vor der Wahl anschaut, da sind dann doch teilweise wirkliche Weichenstellungen aufgeschrieben. Und wenn es dann eben in die harten Mühlen der Parlamentsarbeit oder auch schon der Regierungskoalitionsbildung geht, dann wird das doch sehr abgeschliffen. Und am Ende des Tages kann man oft aus makroökonomischer Sicht sagen, ist es das Beste, kurzfristig nichts zu machen. Die Wirtschaftspolitik sollte sich möglichst raushalten, möglichst wenig kaputt machen. Das wäre so die Marktsicht, die man haben kann. Aber an der Börse spielt es eben, wie schon gesagt, oft eine geringere Rolle.
Ja, jetzt hatten wir den wärmsten Tag in der Woche. Jetzt würde ich euch doch zum Abschluss für die Sommerpause fragen, mit was beschäftigt ihr euch denn in der Freizeit? Habt ihr einen Buchtipp für unsere HörerInnen oder etwas anderes, mit das sie sich die Zeit verschreiben können? Johannes?
Ja, einen Buchtipp habe ich jetzt tatsächlich nicht parat, aber viele Hörer und auch ich persönlich liege dann oft auch am Strand oder in den Bergen oder wo auch immer und habe hier den Podcast im Ohr. Oder auch mal ein Video, und da gibt es eine sehr interessante, aus meiner Sicht empfehlenswerte Dokumentation, Capitalism Made in the USA. Auf Arte kann man sich anschauen, das sind 3 Stunden, 3 Folgen und wirklich beeindruckende historische Bilder zur Entstehung des Kapitalismus, so ab den 1880er Jahren, wie das durch die Branchen gelaufen ist, die dominanten Figuren und was man eben auch aus der früheren Zeit vielleicht für heute lernen kann. Denn damals war auch die US-Wirtschaft eben von großen Unternehmen dominiert. Nicht die Tech-Branche, das ist heute das Thema, aber es geben sich da interessante Parallelen und wie gesagt, sehr empfehlenswert.
Und du, Georg?
Ja, ich kann nur sagen, was ich mit an den Strand nehme, später im August, Elena Ferrante, meine geniale Freundin, das ist, glaube ich, so ein Ding, was man gelesen haben muss als Italienurlauber. Und das nehme ich also mit, das ist...
In Griechisch oder Italienisch?
Nein, das ist, glaube ich, im Original auf Italienisch, aber nein, spielt in Neapel, eben eine Freundschaft zwischen zwei Frauen oder es beginnt in der Kindheit, weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber das ist wohl so ein Must-Read und es ist wirklich auch spannend, es ist spannend geschrieben. Es ist gut geschrieben und jetzt nicht so wahnsinnig tiefsinnig, aber es ist ein gutes Buch.
Leichte Sommerlektüre, so soll es sein.
Ja, ja, es wird sonst zu lang.
Ja, dann vielen Dank für eure Zeit. Lasst es euch gut gehen am Strand oder auf der Couch. Wir freuen uns auf die nächste Folge und investieren Sie intelligent.
Bis dann, ciao.
Vielen Dank, einen schönen Sommer.